Hören Sie nun Pastor Rod McNair.
Um die heutige Predigt zu beginnen, schlagen wir wieder auf Johannes Kapitel 1. Johannes Kapitel 1 und Vers 1. Wir werden zurückgehen in der Zeit, soweit wir nur können. Johannes 1 und Vers 1. Und es ist interessant, wie es hier von dem ewigen Licht spricht. Wir gehen also zurück zum Anfang von allem. Nicht 1. Mose Kapitel 1, sondern Johannes Kapitel 1. Wie wir hier lesen in Vers 1, im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Und wie Armstrong oft erklärte, das ist der eigentliche Anfang. Ein Einblick in die Zeit, wo es nur zwei Wesen gab, Gott und das Wort. Keine Erde, kein Himmel, kein Universum. Noch nicht einmal die Engelswelt, nur Gott und das Wort. Und was haben sie getan? Haben Sie sich jemals darüber Gedanken gemacht? Mit was haben Sie Ihre Zeit verbracht? Nun, es gab keine Tage, weil es noch keine Erde gab, also gab es auch keine Zeit, definiert durch Funktionen im Universum. Und so muss ich es vielleicht anders formulieren, weil es keine Zeit gab. Aber Sie lebten in der Ewigkeit. Was haben Sie getan? Sie lebten in einer Geistwelt, bevor irgendetwas, was wir heute kennen, existierte. Und deswegen ist es so schwierig für uns das überhaupt vorzustellen. Wie ist es wohl gewesen? Natürlich haben wir Beschreibungen vom dritten Himmel, wo der Thron Gottes ist, und das hilft uns ein bisschen zu verstehen, was wir sehen könnten, wenn wir die Geistwelt sehen könnten. Aber darüber hinaus ist es für unser Gehirn sehr schwierig, sich das vorzustellen, wie das Leben für Gott und das Wort gewesen sein muss. Gehen wir einen Schritt weiter. Sie waren für alle Ewigkeit am Leben. Wie lange ist die Ewigkeit? Wie viele Zeitalter schließt das ein? Und egal wie weit man zurückgeht, man kann immer noch einen Tag weiter zurückgehen. Und natürlich können wir keine Tage benutzen, weil diese eine Funktion des Universums sind. Aber egal wie weit wir zurückgehen, sie lebten länger als das. Und in diesem Moment gibt es einen Kurzschluss in unserem Gehirn. Die Zahnräder drehen sich, aber man begreift es einfach nicht. Wir können nicht etwas begreifen, was keinen Anfang hat. Was haben sie also getan? Wiederum, wie Herr Armstrong auch erklärt hatte, sie erschufen, sie arbeiteten, sie schufen Dinge. Johannes 5, Vers 17, hier sagte Christus, Johannes 5, Vers 17, mein Vater wirkt bis auf diesen Tag und ich wirke auch. Sie haben also etwas getan, sie bewirkten etwas und sie lebten vielleicht Zeitalter nach Zeitalter. Wenn wir überhaupt Zeit als einen Maßstab nehmen können. Wir haben keinen Maßstab, um zu beschreiben, wie lange sie gelebt haben. Wir haben keine Zahlen. Aber nehmen wir einfach die größte Zahl in unserem Vokabular, ein sogenanntes Gogolplexian. Für Sie, die Sie Notizen machen, das ist Gogolplexian. Und was ist ein Gogolplexian? Per Definition ist ein Gogolplexian die größte Zahl in unserer Sprache. Es ist eine 1 gefolgt von einer Gogolplex von Nullen. Das sollte die Frage beantworten. Aber was ist ein Gogolplex? Gogolplex, Gogolplex. Was ist ein Gogolplex? Nun, das ist ein 1 gefolgt von einer Gogol-Anzahl von Nullen. Jetzt kommen wir der Sache schon näher, zu verstehen, wie groß diese Zahl ist. Nun, was ist ein Gogol? Nein, es ist keine Suchmaschine. Lange bevor es Google überhaupt online gab, gab es Gogol, Gogol, und das ist eine 1 gefolgt von 100 Nullen. Eine 1 gefolgt von 100 Nullen. Da haben Sie also die größte Zahl in unserer Sprache. 10 hoch 10 hoch 10 hoch 100. Wenn Sie nachschlagen im Internet unter gogolplexian.com, das gibt es im Internet, dann finden Sie dort eine 1 gefolgt von unzähligen Seiten von Nullen. Und am Ende steht dann noch und so weiter. So beschreiben Sie es. Das ist die größte Zahl im Universum. Selbst wenn es also eine Gogolplexian-Anzahl von Jahren im Universum gäbe, würde es immer noch nicht beschreiben, was die Ewigkeit bedeutet. So weit geht sie zurück und noch weiter. Das ist weiter, als wir uns überhaupt vorstellen können. Es übersteigt völlig unser Verständnis. Auf jeden Fall existierten Gott und das Wort für eine unbekannte Zeit lang. Es gab kein Universum, keine Sonne, keine Erde und wir wissen nicht genau, was sie taten. Wir können es uns vorstellen, oder versuchen vorzustellen, aber unser Sinn ist damit überfordert. Aber wissen Sie was? Etwas wissen wir. Und es ist ungeheuer wichtig, sogar noch wichtiger. Wir wissen nicht genau, was Sie getan haben, aber wir wissen, wie Sie gelebt haben. Wir wissen, wie Gott und das Wort gelebt haben. Was meine ich damit? Sie lebten in einem Zustand der Einigkeit. Sie lebten in Einigkeit, sie lebten in Harmonie, sie waren auf der gleichen Wellenlänge, wie wir heute sagen würden. Es waren zwei Wesen, getrennte Persönlichkeiten, hatten sicherlich auch verschiedene Meinungen von Zeit zu Zeit, wie jede zwei Wesen haben würden. Wir wissen zum Beispiel, dass Christus den Vater anflehte, als er bereit war, sein Leben hinzugeben, ob es irgendeinen anderen Weg gäbe. Und doch am Ende dieses Tages sagte er, nein, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Er unterwarf sich dem Willen des Vaters. Sie waren einig, völlig einig miteinander. Und es gibt verschiedene Beispiele, wie Christus seine Beziehung zum Vater beschrieb. Zum Beispiel Johannes 6, Vers 38. Johannes, Kapitel 6 und Vers 38. Ich bin vom Himmel gekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Johannes 7, Vers 16. Johannes Kapitel 7, Vers 16. Meine Lehre ist nicht von mir, sondern von dem, der mich gesandt hat. Und Sie können das ganze Johannesevangelium durchlesen und erkennen, wie eng zusammen die beiden waren. Auf gleicher Wellenlänge und völlig einig. Schlagen wir auf Johannes Kapitel 14. Johannes Kapitel 14, Vers 7. Ein weiteres Beispiel hier. Jesus sprach zu seinen Jüngern und dann sagte Johannes 14, Vers 7. Wenn ihr mich erkannt habt, so werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Und von nun an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Spricht zu ihm Philippus, Herr, zeige uns den Vater und es genügt uns. Jesus spricht zu ihm, so lange bin ich bei euch und du kennst mich nicht, Philippus. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Nein, sie waren nicht dasselbe Wesen. Sie waren nicht verschiedene Erscheinungen derselben Person. Sie waren zwei verschiedene Wesen. Das ist sehr klar, wenn man alle Bibelstellen zusammenstellt. Aber sie waren eins. Sie waren einig in Harmonie. Sie waren völlig vereint. Sie hatten dieselben Ziele, verfolgten denselben Zweck. Sie arbeiteten reibungslos zusammen. Deswegen sagte Jesus, wer mich sieht, der sieht den Vater. Wie sprichst du dann, zeige uns den Vater? Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir? Die Worte, die ich zu euch rede, die rede ich nicht von mir selbst aus, und der Vater, der in mir wohnt, der tut seine Werke. Das ist es also, was wir hier sehen. Johannes 10, Vers 30. Gehen wir noch kurz dorthin. Johannes Kapitel 10, Vers 30. Hier heißt es ab Vers 29. Mein Vater, der mir sie gegeben hat, ist größer als alles, und niemand kann sie aus des Vaters Hand reißen. Ich und der Vater sind eins. Wir sind eins, und das ist die Quintessenz. Geschwister, wenn wir an diesen heutigen Tag denken, den Versöhnungstag, dann ist eines der zentralen Themen dieses Tages, des Versöhnungstages, das der Versöhnung. Es geht darum, wieder eins zu werden und eins zu sein. Und das Oxford-Wörterbuch erklärt die Herkunft des englischen Namens für den Versöhnungstag, Atonement, als aus dem frühen 16. Jahrhundert stammend, wo er als At-One-Ment erklärt wird, eine Wiedervereinigung, eine Versöhnung, besonders zwischen Gott und dem Menschen, zusammengesetzt aus den Worten wieder eins werden. Herkommt aus dem Lateinischen Ad-Unamentum, einer frühen Form des Wortes Vereinigung. Während wir also über den heutigen Tag nachdenken und diesen Tag einhalten, diesen Versöhnungstag, der so viel Bedeutung für uns hat, denken wir ein wenig über deren Beziehung nach, die Beziehung zwischen Gott und dem Wort und was das für uns bedeutet und letztlich für die ganze Welt. Und wenn Sie einen Titel für die heutige Predigt haben möchten, er ist einfach Wieder eins sein. Wieder eins sein. Wiederum, Gott und das Wort existierten vielleicht seit einer Googolplexian Jahre oder länger, wir haben keine Ahnung, aber nach einer unbestimmten Zeit schufen sie Geistwesen. Wir werden nicht alle Schriftstellen ansehen, aber in Kolosser 1, Vers 16 heißt es zum Beispiel, Kolosser 1, Vers 16, in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und Unsichtbare. Sie schufen also eine Geistwelt. Das ist nichts Neues, das kennen wir schon. Und so existierte vielleicht diese Geistwelt eine weitere Googolplexian Jahre. Und wie existierten diese? Was war der Zustand der Geistwelt in dieser Zeit? Vielleicht für Milliarden und Abermilliarden Jahre, und egal was wir für eine Bezeichnung für die Zeit finden, waren Gott und das Wort zusammen. Sie waren eins. Gott und das Wort und die gesamte Geistwelt waren eins, waren einig. Für Milliarden und Abermilliarden Jahre, wie die Zeitalter vergingen. Und an irgendeinem Zeitpunkt fand die physische Schöpfung statt. Und wir lesen Hiob Kapitel 38. Das schlagen wir bitte auf, Hiob Kapitel 38. Hiob 38. Wir steigen hier in die Geschichte ein, wo bereits Milliarden und vielleicht Googleplexian Jahre vergangen waren. Nun, was finden wir? Wir finden hier eine physische Schöpfung vor. Hiob 38, Vers 4. Gott sagt hier, wo warst du, Hiob, als ich die Erde gründete? Sage mir's, wenn du so klug bist. Weißt du, wer ihr das Maß gesetzt hat? Oder wer über sie die Richtschnur gezogen hat? Worauf sind ihre Pfeile eingesenkt? Oder wer hat ihren Eckstein gelegt? Als mich die Morgensterne miteinander lobten und jauchzten alle Gottessöhne. So lesen wir hier, dass die Engelwelt bei der Schöpfung der physischen Welt vor Freude jubelte. Sie waren begeistert, sie waren glücklich und Geschwister, versuchen Sie sich das vorzustellen. Unsere Welt mit ihren Konflikten, mit ihrem Schmerz, in ihrer Abgetrenntheit von Gott, das ist es, was wir heute sehen, aber so war es nicht. Vor Milliarden von Jahren in der Zeit der Schöpfung der Geistwelt bis hinein in die Zeit der physischen Schöpfung war alles in Harmonie. Alles wirkte zusammen und es funktionierte wirklich gut. Einigkeit war der Zustand der Welt. Und dann geschah etwas. Etwas geschah, was nie zuvor in der Geschichte geschehen war. Jemand, ein Wesen unter den Milliarden von Wesen in der Engelswelt, ein Wesen entschied sich, in eine andere Richtung zu gehen. Eine andere Richtung als die der Einigkeit. Schlagen wir auf Hesekiel Kapitel 28. Hesekiel Kapitel 28. Sie kennen die Geschichte, das ist keine Überraschung für Sie. Wir lesen hier von Luzifers Fall. Luzifers Entscheidung, einen anderen Weg einzuschlagen. Ein Weg des Widerspruchs gegen Gott und die Engel gegen den Weg, der für alle Ewigkeit zuvor eingeschlagen worden war, soweit man zurückgehen wollte. Das war etwas Neues. Hesekiel Kapitel 28, beachten Sie Vers 11. Hesekiel 28, Vers 11, und des Herrn Wort geschah zu mir, du Menschenkind, stimm ein Klagelied an über den König von Tyrus und sprich zu ihm, so spricht Gott der Herr. Du warst das Abbild der Vollkommenheit, voller Weisheit und über die Maßen schön. In Eden warst du im Garten Gottes, geschmückt mit Edelsteinen jeder Art. Du warst wunderschön mit Sarder, Topas, Diamant, Türkis, Onyx, Jaspis, Saphir, Malachit, Smaragd. Von Gold war die Arbeit deiner Ohrringe und des Perlenschmucks, den du trugst. Am Tag, als du geschaffen wurdest, wurden sie bereitet. Vers 14 aus der revidierten Elberfelder Bibel. Du warst ein mit ausgebreiteten Flügeln schirmender Cherub und ich hatte dich dazu gemacht. Du warst auf Gottes heiligem Berg, mitten unter feurigen Steinen gingst du einher. Vollkommen warst du in deinen Wegen von dem Tag an, als du geschaffen wurdest. Denken wir darüber etwas nach. Den Rest lesen wir später. Denken wir darüber nach. Was war die Wesensart Luzifers? Er arbeitete in Harmonie mit allen anderen zusammen. Und erweitern Sie das wieder und dehnen Sie es auf die ganze Schöpfung aus. Alles funktionierte gut und es war kein Utopia. Für Sie Fans von Star Trek, in manchen Folgen geriet die Mannschaft von Star Trek auf einen Planeten, auf dem alle mit einem Lächeln herumliefen. Alle schienen glücklich zu sein, aber sie verhielten sich fast wie Zombies, wie Roboter. War es so, wie es für Milliarden und Abermilliarden Jahre war, in der gesamten ewigen Vergangenheit? Jeder lief herum wie in einem Art Star Trek Zombieland, wo Captain Kirk irgendwann gesagt hat, wir müssen hier raus. Das ist verrückt. Geschwister, so war es nicht in der ewigen Vergangenheit. Es war eine Zeit der Begeisterung, der Zusammenarbeit, wo viele verschiedene Wesen kooperierten. Es war kein unwirkliches Utopia, wo es niemals eine andere Meinung hat geben dürfen. Es waren verschiedene Wesen, aber sie arbeiteten zusammen. Aber etwas geschah. Hesekiel 28, Vers 15. Du warst ohne Tadel in deinem Tun von dem Tag an, als du geschaffen wurdest, bis an dir Missetat gefunden wurde. Luzifer traf eine Entscheidung. Er war nicht mehr glücklich darüber, in Einigkeit mit Gott zu arbeiten. Er wollte einen anderen Weg gehen. Und von dem Moment an finden wir eine ganz andere Welt vor. Vers 16. Durch deinen großen Handel wurdest du voll Frevels und hast dich versündigt. Da vertilgte ich dich vom Berge Gottes und tilgte dich, du Schirm der Cherub, hinaus aus der Mitte der feurigen Steine. Weil sich dein Herz erhob, dass du so schön warst und du deine Weisheit verdorben hast in all deinem Glanz, darum habe ich dich zu Boden gestürzt und ein Schauspiel aus dir gemacht vor den Königen. Und das könnte ein Hinweis sein auf dein letztliches Schicksal, wo er letztendlich herabgewürdigt wird und er wird verantwortlich gemacht werden für das, was er getan hat, dass er Sünde in die Welt gebracht hat. Und Sie wissen, Satan war nicht damit zufrieden, sich einfach nur selbst zu entfernen, sondern er wollte auch andere in sein Elend mit hineinziehen. Und so zog er ein Drittel der Engel mit sich, der Sterne des Himmels, wie wir lesen in Offenbarung Kapitel 12, Vers 3. Er warf ein Drittel der Sterne des Himmels auf die Erde. Und wir wissen, dass dann dieser schreckliche Kampf stattfand. Und das Haus wurde verwüstet sozusagen. Und die Erde war danach nicht mehr schön. Die Erde war dann bis zur Unkenntlichkeit verwüstet. 1. Mose Kapitel 1, Vers 1. 1. Mose Kapitel 1 und Vers 1. Wir gehen in der Geschichte weiter, wie es weitergegangen ist. Am Anfang, so heißt es, schuf Gott Himmel und Erde. Dann Vers 2. Und die Erde war wüst und leer und es war finster auf der Tiefe. Und wir verstehen, dass das Wort für war hier wurde heißen sollte. Eine Definition des Wortes ist, dass etwas zustande kommt, dass etwas wird und dann so ist. Mit anderen Worten, Gott hat die Erde nicht in einem Zustand der Wüste und Leere geschaffen. Er erschuf sie auf schöne Weise, aber irgendetwas geschah. Und das war natürlich die Rebellion des Satans und der Kampf, der darauf folgte. Die Worte wüst und leer bedeuten ohne Form, ohne Ordnung und Leere. Ein völliger Gegensatz zu der vorigen Schöpfung, über die die Engel jubelten. Und ich glaube, die beste Definition, die hier gegeben wird, ist, es wurde etwas Unreales. Die Erde wurde zu etwas Unrealem. Die Erde wurde zu der Anomalie, zu der Ausnahme von der Schöpfung. Sie war in der Vergangenheit so schön, soweit man zurückdenken konnte. Und nun wurde sie zu etwas Unrealem, zu der Anomalie. Und das ist natürlich die Welt, die wir ererbt haben. Gott hat sie neu organisiert, das verstehen wir. Aber er hat die Sünde nicht weggenommen. Er erlaubte, dass die Sünde weiter darin enthalten ist. Und wir haben diese Welt geerbt. Es ist nicht die reale Welt in gewissem Sinne. Über viele Zeitalter hinweg war die Erde eins mit Gott. Und wie wir gleich sehen werden, und wie wir auch am Laputenfest, das wir bald feiern, sehen, mit dem letzten großen Tag, verstehen wir, was das Ende bringt. Die gesamte Erde wird eines Tages in den Zustand der Einigkeit mit Gott zurückkehren. Sie wird wieder eins sein mit Gott und dann für immer. So ist also die heutige Zeit die Ausnahme. Ein kleines Aufblitzen auf dem Radarschirm. In dieser Zeit leben wir heute, obwohl das alles ist, was wir jemals kennengelernt haben. Und manchmal können wir denken, das ist normal. Und Satan möchte, dass wir denken, das ist normal. Dieser Zustand der Unordnung, der Zerstörung, der Sünde, des Leidens. Und Gott erlaubte, dass der Satan diese Einstellung in den ersten Menschen eingab und seither war es immer so. Und man könnte natürlich die Frage stellen, warum hat Gott den Satan nicht einfach entfernt, als er sündigte? Wäre das nicht eine bessere Methode gewesen, mit ihm umzugehen? Nun, Gott weiß, was am besten ist, er weiß, was er tut und es scheint, dass er erlaubt hat, dass Satan und die Sünde weitermachen, um uns zu testen. Um die Menschheit zu prüfen, damit die Menschheit selbst prüfen kann, welchen Weg sie gehen möchte. Was möchten sie wirklich? Im Einklang mit Gott sein, mit seinem Plan und seiner Absicht? Oder im Widerstand dagegen zu sein? Wir wissen, dass Gott sich denken konnte, dass die Sünde irgendwann kommt. Offenbarung 13, Vers 8 sagt, in der revidierten Elberfelder Bibel, Offenbarung 13, Vers 8, dass das Lamm geschlachtet war von Grundlegung der Welt an. Er wusste, dass es eines Tages geschehen würde. Und so erlaubte er, dass der Satan seine Wirkung entfaltet. Gehen wir zu 3. Mose, Kapitel 23 und Vers 1. 3. Mose, Kapitel 23, Vers 1. Was sagt uns dieser Tag über Gottes Plan und über den Prozess, die Menschheit in einen Zustand zurückzuversetzen, dass sie wieder eins sind mit Gott? Dass alles so wieder eins sein wird, wie es am Anfang war. Wie die gesamte Schöpfung für Milliarden und Abermilliarden Jahre war, für eine Googolplexian Jahre. Welchen Prozess braucht es, um uns zurückzubringen? 3. Mose, Kapitel 23 und Vers 1. Wir wissen, das ist das Kapitel für die heiligen Tage. Vers 1, und der Herr redete mit Mose und sprach, Sage den Kindern Israel und sprich zu ihnen, dies sind die Feste des Herrn, die ihr ausrufen sollt als heilige Versammlungen. Dies sind meine Feste. Es sind nicht unsere Feste, es sind nicht die Feste der Juden, es sind nicht die Feste irgendeines Menschen, es sind Gottes Feste. Und es ist ein fantastisches Privileg, dass wir eingeladen sind, an diesen Festen teilzunehmen. Vers 3, 6 Tage sollst du arbeiten, der 7. Tag aber ist ein feierlicher Sabbat, heilige Versammlung, keine Arbeit sollt ihr an ihm tun. Denn es ist ein Sabbat für den Herrn, überall wo ihr wohnt. Jeden Sabbat, den wir uns also versammeln, ist es eine Erinnerung daran, wer wir sind. Eine Erinnerung an Gottes Plan, eine Erinnerung daran, warum wir hier sind. Und auf diesen Plan fokussieren uns die heiligen Tage natürlich umso mehr. Vers 4. Dies sind aber die Feste des Herrn, die ihr ausrufen sollt als heilige Versammlungen an ihren Tagen. Am 14. Tage des 1. Monats gegen Abend ist des Herrn Pascha. Und wir verstehen, dass Christus kam, um sein Leben zu geben, als ein Opfer, gerade wegen dieser Entscheidung für die Sünde, die unsere Ureltern getroffen haben, beeinflusst von Satan dem Teufel. Vers 6. Und am 15. desselben Monats ist das Fest der ungesäuerten Brote für den Herrn. Da sollt ihr 7 Tage ungesäuertes Brot essen. Und wir verstehen, dass das ein Bekenntnis ist, Gottes Weg zu gehen, in Richtung auf das Wiedereinswerden mit Gott. Es muss ein Handlungsmuster, eine Lebensweise werden. Und das lernen wir in den Tagen der ungesäuerten Brote. Dann gehen wir zu Vers 15. Danach sollt ihr zählen vom Tage nach dem Sabbat, da ihr die Gabe als Schwingopfer darbrachtet, 7 ganze Wochen. Bis zu dem Tage nach dem 7. Sabbat, nämlich 50 Tage, sollt ihr zählen und dann ein neues Speisopfer dem Herrn opfern. Und so feiern wir das Pfingstfest. Und warum? Weil wir lernen, dass es nicht in unserer Kraft steht, mit Gott eins zu werden. Aus eigener Kraft ist es unmöglich, wieder mit Gott vereint zu werden. Und das lernen wir durch das Pfingstfest, dass wir Gottes Hilfe brauchen, seinen Heiligen Geist. Dann geht es weiter, Vers 23. Und der Herr redete mit Mose und sprach, sage zu den Kindern Israel, am 1. Tage des 7. Monats soll die Ruhetag halten mit Posaunenblasen zum Gedächtnis. Eine heilige Versammlung. Und so haben wir vor gar nicht langer Zeit das Posaunenfest gefeiert. Und was ist das? Es ist eine Erinnerung daran, dass dieses Zeitalter nicht ewig andauern wird. Jesus Christus wird eingreifen und diesen Wahnsinn in der Welt zu einem Ende bringen. Und wir danken Gott dafür. Dies macht es möglich, dass die Wiedervereinigung mit Gott geschehen kann. Er ruft jetzt nicht die ganze Welt, aber Christus wird eingreifen und dann wird die ganze Welt gelehrt werden. Springen wir jetzt zu Vers 33. 3. Mose 23, Vers 33. Und der Herr redete mit Mose und sprach, sage zu den Kindern Israel, am 15. Tage dieses 7. Monats ist das Laubhüttenfest für den Herrn. Und es gibt eine heilige Versammlung am 1. Tag. Vers 36, 7 Tage sollt ihr dem Herrn Feueropfer darbringen. Am 8. Tage sollt ihr wieder eine heilige Versammlung halten. Und das werden wir tun, wenn wir zum Laubhüttenfest gehen, in ein paar Tagen. Und wiederum, das Laubhüttenfest ist kein Sinnbild für irgendeine irrsinnige, Star Trek-ähnliche, utopische Zombie-Welt, wo die Menschen 1000 Jahre lang mit einem roboterhaften Lächeln herumlaufen und glücklich erscheinen. Nein, es wird eine Realität sein. Es wird echte Menschen und echte Projekte geben, auch richtige Probleme, aber endlich wird den Menschen auch eine echte Lösung beigebracht, um mit diesen echten Problemen umzugehen. Und dann kommt natürlich der letzte große Tag, der zeigt, dass die gesamte Menschheit die Chance bekommt, zurück zum Leben zu kommen und dann zu sagen, das will ich auch haben. Ich will auch wieder eins sein mit Gott. Das ist besser als das Leben, das ich damals hatte. Das ist besser als das, was ich kannte, als ich damals am Leben war. Und auch dafür können wir Gott dankbar sein. Aber etwas haben wir übergangen. Was muss geschehen, damit dies geschehen kann? Vers 26. Und der Herr redete mit Mose und sprach, am 10. Tage in diesem 7. Monat ist der Versöhnungstag. Da sollt ihr eine heilige Versammlung halten und fasten und dem Herrn Feueropfer darbringen. Und sollt keine Arbeit tun an diesem Tage, denn es ist der Versöhnungstag. Dass ihr entsühnt werdet vor dem Herrn, eurem Gott. Und wiederum, hier geht es um Versöhnung. Und im englischen Wort dafür wird besonders deutlich, dass es hier darum geht, dass aus Zweien wieder eins wird. Das ist wirklich ein zentraler Aspekt dieses Tages, wenn wir darüber nachdenken. Schlagen wir auf 3. Mose Kapitel 16. 3. Mose Kapitel 16. Während wir darüber nachdenken, wie Gott die gesamte Welt wieder in einen Zustand zurückversetzt, dass sie wieder eins ist mit Gott. Darum geht es, deswegen sind wir heute hier. 3. Mose 16 und Vers 1. Und der Herr redete mit Mose, nachdem die zwei Söhne Aarons gestorben waren, als sie vor dem Herrn opferten, und sprach: Sage deinem Bruder Aaron, dass er nicht zu jeder Zeit in das Heiligtum gehe, hinter den Vorhang vor den Gnadenthron, der auf der Lade ist, damit er nicht sterbe. Denn ich erscheine in der Wolke über den Gnadenthron. Es gab also einen spezifischen Zeitpunkt, an dem der Hohepriester in das Allerheiligste kommen sollte. Und es ist ein Sinnbild gewesen für Gottes eigenen Thron. Und so war das ein sehr wichtiges Ereignis. Vers 3, er soll hineingehen mit einem jungen Stier zum Sündopfer und mit einem Widder zum Brandopfer und soll das heilige leinene Gewand anlegen und leinene Beinkleider sollen seine Blöße bedecken. Ein Symbol für Gerechtigkeit und auch ein Symbol dafür, dass er dabei Jesus Christus repräsentierte, der unser Hohepriester ist. Der Hohepriester damals war ein Sinnbild dafür, wie Jesus Christus sein hohepriesterliches Amt für uns erfüllt. Und er soll sich mit einem leinenen Gürtel gürten und den leinenen Kopfbund umbinden, denn das sind die heiligen Kleider. Er soll seinen Leib mit Wasser abwaschen und sie dann anlegen. Und er soll von der Gemeinde der Kinder Israel zwei Ziegenböcke entgegennehmen zum Sündopfer und einen wieder zum Brandopfer. Halten Sie Ihren Finger in 3. Mose Kapitel 16 und wir gehen kurz zurück zu Hebräer Kapitel 9 bitte. Schauen wir uns an, was das hier darstellte. Als der Hohepriester in das Allerheiligste hineingehen sollte, am Versöhnungstag. Hebräer Kapitel 9 und Vers 11. Hebräer 9 und Vers 11. Christus aber ist gekommen als ein Hohepriester der zukünftigen Güter, durch die größere und vollkommenere Stiftshütte, die nicht mit Händen gemacht ist, das ist, die nicht von dieser Schöpfung ist. Er ist auch nicht durch das Blut von Böcken oder Kälbern, sondern durch sein eigenes Blut ein für allemal in das Heiligtum eingegangen, und hat eine ewige Erlösung erworben. Denn wenn schon das Blut von Böcken und Stieren und die Asche von der Kuh durch Besprengung die Unreinen heiligt, so dass sie äußerlich rein sind, um wie viel mehr wird dann das Blut Christi, der sich selbst als Opfer ohne Fehl durch den ewigen Geist Gott dargebracht hat, unser Gewissen reinigen von den toten Werken, zu dienen dem lebendigen Gott. Jesus Christus hat also diese Aufgabe erfüllt, als er sein Leben gegeben hat und sein Blut vergossen wurde. Und das ist genau das, worauf es Bezug genommen hat. Darum ist er auch der Mittler des neuen Bundes, damit durch seinen Tod, der geschehen ist zur Erlösung von den Übertretungen unter dem ersten Bund, die Berufenen das verheißene ewige Erbe empfangen. Gott bringt also die gesamte Welt wieder in einen Zustand, dass sie wieder eins ist mit ihm. Deswegen gab es diese Symbolik. Gehen wir jetzt zurück zu 3. Mose Kapitel 16. 3. Mose Kapitel 16, Vers 6. Hier sollte Aaron einen Stier sein Sündopfer darbringen, dass er für sich und sein Haus Sühne schaffe, und danach zwei Böcke nehmen und vor den Herrn stellen an der Tür der Stiftshütte und soll das Los werfen über die zwei Böcke. Ein Los dem Herrn und das andere dem Azazel. Und Azazel bedeutet buchstäblich der, der entfernt wird oder der, der entfernt werden muss. Der Satan muss also seinen Teil der Sünde tragen. Und Aaron soll den Bock, auf welchen das Los für den Herrn fällt, opfern zum Sündopfer. Aber den Bock, auf welchen das Los für Azazel fällt, soll er lebendig vor den Herrn stellen, dass er über ihm Sühne vollziehe und ihn zu Azazel in die Wüste schicke. Der eine Bock wird also geschlachtet und stellt Jesus Christus dar, der für uns geschlachtet wurde, für unsere Sünden. Und beachten Sie Vers 11. Und Aaron soll den Stier seines Sündopfers herzubringen und sein Haus entsühnen und soll ihn schlachten. Und dann Vers 13, und soll das Räucherwerk aufs Feuer tun vor dem Herrn, dass die Wolke vom Räucherwerk den Gnadenthron bedecke, der auf der Lade mit dem Gesetz ist, damit er nicht sterbe. Und soll etwas vom Blut des Stieres nehmen und es mit seinen Fingern gegen den Gnadenthron sprengen. Vor den Gnadenthron aber soll er siebenmal mit seinem Finger von dem Blut sprengen. Und so haben wir hier das Bild, dass das der Thron Gottes ist. Und können wir nicht dankbar dafür sein, dass Gottes Thron ein Gnadenthron ist, Geschwister? Es ist kein Thron strikter Rechtsprechung, es ist ein Gnadenthron. Und denken Sie auch an das Bild, wie es gewesen sein muss, als der Hohepriester hingegangen ist und das Blut des Stieres und des Bockes an den Gnadenthron gesprengt hat, wobei die Tieropfer das Opfer Jesu Christi symbolisierten. Es war kein schöner Anblick. Wissen Sie, weil wir Vergebung haben, weil Gott so barmherzig ist, weil wir unter dem neuen Bund stehen, können wir, so glaube ich, manchmal vergessen, dass Sünde schlimme Konsequenzen hat, jedes Mal, wenn wir sie begehen. Sünde ist blutig. Sünde tut weh. Sünde vernichtet. Jedes Mal. Und jedes Mal, wenn wir sündigen, wenn Sie sündigen, wenn ich sündige, ist es denn, dass wir etwas haben, was diese Sünde bedeckt, dass wir einen Weg haben, dass wir aus der Sünde wieder in einen Zustand der Einigkeit mit Gott gelangen können, müssten wir für unsere Sünden bezahlen. Jedes einzelne Mal. Und so war das eine dramatische Erinnerung daran, wie zerstörerisch Sünde ist und wie zerstörerisch die gesamte Idee war, mit der Luzifer begann. Dass er gedacht hat, ich kenne einen besseren Weg. Ich will nicht mehr eins sein mit Gott. Ich kenne einen anderen Weg. Beachten Sie Vers 15. Der Bock des Sündopfers wurde geschlachtet, das Blut hinter den Vorhang gebracht, in das Allerheiligste. Und Aaron soll mit seinem Blut tun, wie er mit dem Blut des Stieres getan hat, und etwas davon auch sprengen gegen den Gnadenthron und vor den Gnadenthron. Und soll so das Heiligtum entzünden, wegen der Verunreinigungen der Kinder Israel und wegen ihrer Übertretungen, mit denen sie sich versündigt haben. Und dann beachten Sie Vers 20. Und wenn er die Entzündung des Heiligtums vollbracht hat, wenn er das Heiligtum mit Gott in Einklang gebracht hat, so soll er den lebendigen Bock herzubringen. Dann soll Aaron seine beiden Hände auf dessen Kopf legen und über ihm bekennen alle Missetat der Kinder Israel und alle ihre Übertretungen. Und es ist nicht so, als dass der Azazel diese Sünden unfairerweise aufgebürdet bekäme. Er ist kein Sündenbock, sondern er wird verantwortlich gemacht für seinen Teil an diesen Sünden. Und soll sie den Bock auf den Kopf legen und ihn durch einen Mann, der bereitsteht, in die Wüste bringen lassen. Dass also der Bock alle ihre Missetat auf sich nehme und in die Wildnis trage. Und man lasse ihn in der Wüste. Er wird entfernt werden. Und wir verstehen, dass das die Situation ist, wie Satan eines Tages endgültig von der Menschheit entfernt wird. Und das wird an diesem Tag geschehen. Offenbarung Kapitel 20. Dieser Tag sagt voraus und prophezeit, wie dieses Ereignis stattfinden wird. Wir gehen durch diesen Tag und wir halten diesen Tag. Und der Satan hasst diesen Tag, wegen dem, was er über ihn darstellt. Offenbarung Kapitel 20 und Vers 1. Offenbarung 20, Vers 1. Und ich sah einen Engel vom Himmel herabfahren, der hatte den Schlüssel zum Abgrund und eine große Kette in seiner Hand. Und er ergriff den Drachen, die alte Schlange, das ist der Teufel und der Satan, und fesselte ihn für 1000 Jahre und warf ihn in den Abgrund und verschloss ihn und setzte ein Siegel obendrauf, damit er die Völker nicht mehr verführen sollte, bis vollendet würden die 1000 Jahre. Und wir verstehen, dass dein letztendliches Ende im feurigen Pfuhl sein wird. Nun, Geschwister, Gott sagt also zum Satan, wenn du schon getrennte Wege gehen willst, wenn du nicht eins sein möchtest mit mir, dann bekommst du deinen Willen. Du wirst abgetrennt sein. Wiederum Azazel bedeutet der, der vollständig entfernt ist. Ich entferne dich und ich hindere dich daran, das Krebsgeschwür deiner Ideen auf andere zu übertragen. Und das stellte die Zeremonie an diesem Tag dar. Und dadurch wurde die Wiedervereinigung, das Wiedereinssein mit Gott möglich, weil der Satan entfernt wird. Geschwister, erkennen wir dieses Bild? Der Zustand zwischen Gott und dem Wort und der Engelswelt war ein Zustand des Einsseins, für eine Zeit, die wir nicht einmal ermessen können. Und es wird für alle Ewigkeit wieder so sein. Und dieser Tag repräsentiert das Ende dieser relativ kleinen Zeit, die wir menschliche Geschichte nennen, in der die Sünde in der Welt war. Das wird ein Ende nehmen und eines Tages werden wir zurückblicken und werden denken können, erinnerst du dich daran, vor vielen Milliarden Jahren, wo wir noch Menschenwesen waren? Ja, das stimmt, das ist arg lange her. Es ist schwierig, sich daran zu erinnern. Aber ich weiß, wie es damals war. Das war schrecklich, das war eine schwierige Zeit, weil ich für meine Sünden bezahlen musste. Und ich musste mit Schmerz umgehen und mit dem Zustand von Gott abgetrennt und manchmal sogar im Widerspruch zu Gott zu stehen. Ja, es ist schwierig, sich daran zu erinnern, weil es so weit zurückliegt. Weil wir dann wieder eins sein werden mit Gott. Und wenn wir darüber nachdenken, über Gott und das Wort, stellen Sie sich vor, wie begeistert die beiden sind über diesen Moment in der Geschichte, wo wir so nahe an der Erfüllung dieses Tages stehen. So nahe an dem Zeitpunkt, wo sich das alles zum Guten auflöst. Wo die gesamte Zeitspanne, wo die Menschen abgetrennt von Gott waren, nicht eins waren mit Gott, ein Ende nimmt. Und dieser Tag, das Symbol dieses Tages, ist dafür entscheidend. Schlagen wir auf Johannes Kapitel 12. Denn Gott möchte uns nahe sein. Er möchte eine enge Beziehung zu uns haben. Das ist nichts Neues, wir wissen das und Jesus Christus möchte uns nahe sein. Beachten Sie, was er alles gab für diesen Zweck. Er ging den ganzen Weg, damit wir ihm wieder nahe sein könnten. Johannes Kapitel 12 und Vers 27. Johannes 12, Vers 27. Jetzt ist meine Seele betrübt, und was soll ich sagen? Vater, hilf mir aus dieser Stunde, doch darum bin ich in diese Stunde gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen. Da kam eine Stimme vom Himmel, ich habe ihn verherrlicht und will ihn abermals verherrlichen. Da sprach das Volk, das dabei stand und zuhörte, es hat gedonnert. Die anderen sprachen, ein Engel hat mit ihm geredet. Jesus antwortete und sprach, diese Stimme ist nicht um meinetwillen geschehen, sondern um euretwillen. Jetzt ergeht das Gericht über diese Welt, nun wird der Fürst dieser Welt ausgestoßen werden. Und heute sind wir diesem Zeitpunkt sogar noch näher. Stellen Sie sich vor, wie begeistert Sie sein müssen. Gerade jetzt, während wir hier sind und diesen Tag einhalten und durch das hindurchgehen, was geschehen wird. Und er sagt Vers 32, und ich, wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen. Das sagt er aber, um anzuzeigen, welchen Todes er sterben würde. Und durch diesen Prozess würde er die gesamte Menschheit in einen Zustand versetzen können, ihm wieder nahe zu sein, wieder eins zu sein mit ihm. Was für ein erstaunlicher Tag! Wissen Sie, wenn wir nicht vorsichtig sind, können wir diesen Tag auf rein theologische Weise betrachten und analysieren. Aber Geschwister, das ist eine sehr persönliche Sache. Denken Sie darüber nach, was es für unsere persönliche Beziehung zu Gott bedeutet. Wir, die wir getauft sind, wir, die wir bekehrt sind und auch diejenigen, die noch nicht getauft sind, aber mit Gott wandeln und erlauben, dass der Heilige Geist mit uns arbeitet, wir können eine Beziehung zu Gott haben. Und stellen wir uns vor, was das auf persönlicher Ebene bedeutet. Wie wichtig das ist für uns alle. Schlagen wir auf Jakobus Kapitel 4. Jakobus Kapitel 4. Dieser Tag gibt uns die Antwort. Er zeigt uns, wie unsere Abtrennung von Gott wieder ausgelöscht werden kann. Denn unsere Sünden trennen uns von Gott. Das wissen wir aus Jesaja Kapitel 59. Aber dieser heutige Tag zeigt die Lösung. Er zeigt, wie das wieder zurechtgerückt werden kann. Jakobus Kapitel 4, Vers 7. Jakobus 4, Vers 7. So seid nun Gott untertan. Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, ihr Wankelmütigen. Mit anderen Worten, entscheiden Sie sich für den richtigen Weg. Streben wir eine Beziehung zu Gott an? Streben wir an, ihm näher zu kommen? In einer Beziehung, in der wir wieder eins sein können? Oder gehen wir weiter unsere eigenen Wege? Gehen wir weiter den Weg der Selbstsucht, der Lust, der Habgier und all der Dinge, für die Satan der Teufel steht? Gott will uns nahe zu sich ziehen. Aber wir müssen uns dafür entscheiden, dem Satan zu widerstehen, gegen ihn anzukämpfen. Und ein grundlegender Teil dieses Tages heute ist es, dass wir kämpfen und dass wir Gott kämpfen lassen, während wir uns ihm nähern. Das sehen wir in Vers 9. Jammert und klagt und weint. Ja, dieser heutige Tag ist ein Tag der Freude, weil wir verstehen, welche letztendliche Konsequenz er haben wird und was mit Satan dem Teufel geschehen wird. Aber gleichzeitig ist er auch ein Tag des Jammerns und des Wehklagens. Euer Lachen verkehre sich in Weinen und eure Freude in Traurigkeit. Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Es ist ein Tag des Wehklagens, weil wir uns selbst demütigen müssen. Und Gott ist es, der uns dann wieder aufrichtet. Warum fasten wir heute? Warum sind unsere Mägen leer? Und es tut mir leid, darauf zu sprechen zu kommen. Jetzt denken Sie wieder daran. Warum fasten wir heute? Was hat es mit dem Versöhnungstag zu tun? Mit der Tatsache, dass wir wieder eins werden mit Gott? Nun, Fasten lehrt uns, demütig zu sein. Das ist doch so. Es lehrt uns, wo wir stehen und wie sehr wir Gott brauchen. Was ist die Ursache von Luzifers Fall? Er entschied sich, einen anderen Weg zu gehen als Gott. Und die Ursache war Hochmut. Das lesen wir in Hesekiel. Und so fasten wir heute, um unseren Hochmut zu besiegen. Damit wir nicht in dieselbe Falle tappen wie Luzifer. Die Falle der Arroganz und des Konflikts mit Gott. Und so können wir stattdessen Gott nahe kommen und zulassen, dass er uns ihm nahe bringt. In Jakobus 4, Vers 4 heißt es, ihr Abtrünnigen, wisst ihr nicht, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft mit Gott ist? Wer der Welt Freund sein will, der wird Gottes Feind sein. Oder meint ihr, die Schrift sage umsonst, mit Eifer wacht Gott über den Geist, den er in uns hat wohnen lassen, und gibt umso reichlicher Gnade. Darum heißt es, Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Und so heißt es hier wieder, wir müssen uns entscheiden, welchen Weg gehen wir? Freundschaft mit der Welt? Wenn wir uns für diesen Weg entscheiden, wenn wir uns darin eintauchen, mit der Einstellung Satans des Teufels, dann wird uns das in eine Feindschaft mit Gott bringen. Und dann kann es keine Einigkeit mit Gott geben. Warum fasten wir? Um uns zu demütigen. Warum müssen wir uns demütigen? Um den Hochmut auszutilgen. Und warum müssen wir den Hochmut austilgen? Weil es das war, was Luzifer dazu gebracht hat, zu sagen, ich will nicht deinen Weg gehen. Was bedeutet das also für uns? Bringen wir es auf eine persönliche Ebene. Gott will, dass wir eine Beziehung der Einigkeit mit ihm haben. Haben wir das? Erleben wir das? Haben wir Gemeinschaft mit ihm? Wir haben seinen Geist, damit wir das tun können. Beachten Sie Römer, Kapitel 8. Römer, Kapitel 8. Wir finden das an vielen Stellen in der Bibel. Nur wenn Gott in uns lebt, können wir letztlich einen Zustand der Einigkeit mit Gott erreichen. Wir können es nicht aus uns selbst erreichen. Es heißt in Römer Kapitel 8 und Vers 1, so gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind, dann Vers 4, die wir nun nicht nach dem Fleisch leben, sondern nach dem Geist. Nach dem Fleisch lebend können wir Gott nicht gefallen, sondern nur, wenn Christus durch den Geist in uns lebt. Und das heißt es hier, dann gibt es keine Verdammnis. Vers 5, denn die da fleischlich sind, die sind fleischlich gesinnt, die aber geistlich sind, die sind geistlich gesinnt. Aber fleischlich gesinnt sein ist der Tod, und geistlich gesinnt sein ist Leben und Friede. Denn fleischlich gesinnt sein ist Feindschaft gegen Gott, weil das Fleisch dem Gesetz Gottes nicht untertan ist, denn es vermag's auch nicht. Die aber fleischlich sind, können Gott nicht gefallen, diejenigen, die auf Satans Wellenlänge eingestellt sind. Ihr aber seid nicht fleischlich, sondern geistlich, wenn denn Gottes Geist in euch wohnt. Dann Vers 14. Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Denn ihr habt nicht einen knechtischen Geist empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen kindlichen Geist empfangen, durch den wir rufen, Abba, lieber Vater. Und wissen Sie, die Aussicht einer Trennung von Gott ist schreckenerregend. Absolut schrecklich, wenn man darüber nachdenkt, dass man letztendlich von Gott abgetrennt ist. Und es sollte ein erschreckender Gedanke sein. Und deswegen müssen wir empfänglich sein für die Führung durch den Geist, damit, wenn wir vom Weg abkommen von Zeit zu Zeit, wie wir es alle tun, wenn wir merken, dass wir Gott nicht so nahe sind, wir wieder zurück auf den richtigen Weg gehen. Und wir können uns empfänglich machen für die Leitung durch den Heiligen Geist und sollten diesen Geist nicht auslöschen. Gott hat uns einen Weg gegeben, um ihm nahe zu sein. Und wir können ihm nahe sein, indem Christus in uns lebt. Geschwister, erlauben wir, dass Gott uns leitet durch seinen Geist? Oder gibt es einen Bereich unseres Lebens, von dem wir sagen, Gott, du hast hier keinen Zutritt? Gibt es da einen Raum, vor dem ein Schild steht, Zutritt verboten, sogar für Gott? Oder lassen wir zu, dass Gott uns völlig regiert in unserem Leben? Wir prüfen uns selbst in der Passahzeit, aber tatsächlich ist der Versöhnungstag auch eine Zeit der Selbstprüfung, wo wir uns selbst demütigen, um zu entscheiden, welchem Ziegenbock wir folgen werden. Demjenigen, der abgetrennt wird und in die Wüste geschickt wird, der für Stolz, Eitelkeit und Wettbewerb steht, oder demjenigen, der nahe und in Verbindung mit Gott steht. Schlüsseln wir es noch etwas mehr auf. Wenn wir Gott lieben, lieben wir auch unseren Nächsten? 1. Johannes Kapitel 4, Vers 17. 1. Johannes Kapitel 4, Vers 17. Darin ist die Liebe bei uns vollkommen, dass wir Zuversicht haben am Tag des Gerichts. Gott will nicht, dass wir Angst haben vor der Zukunft. Und wenn wir uns Gott nähern, brauchen wir keine Angst vor der Zukunft zu haben. Denn wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Vers 19. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann er Gott lieben, den er nicht sieht? Und dies Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, dass der auch seinen Bruder liebe. Was sagt er also? Wir können nicht wirklich mit Gott eins sein, wenn wir nicht auch darum bemüht sind, untereinander eins zu sein. Und wir machen uns selbst etwas vor, wenn wir glauben, wir können irgendetwas anderes tun. Tatsächlich hat Gott uns menschliche Beziehungen gegeben, damit wir üben können, eins zu sein. Alle unter Ihnen, die verheiratet sind, erinnern Sie sich, was bei der Hochzeitszeremonie gelesen wurde? Erinnern Sie sich an die Schriftstellen, die gelesen wurden, als Sie einander Ihr Leben versprochen haben? Epheser Kapitel 5, beachten Sie das? Wiederholen wir das etwas. Epheser Kapitel 5. Sie haben versprochen, eins zu werden. Epheser Kapitel 5 und Vers 28. Hier heißt es, Epheser 5, Vers 28. So sollen auch die Männer ihre Frauen lieben wie ihren eigenen Leib. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es, wie auch Christus die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes. Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau hängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. Dies Geheimnis ist groß, ich deute es aber auf Christus und die Gemeinde. Und sicherlich hat dieses Ein-Fleisch-Sein eine physische Anwendung in der Ehebeziehung, aber wir verstehen, dass es weit darüber hinaus reicht. Es geht darum, dass wir eine harmonische Beziehung haben, in der man zusammenarbeitet, einander unterstützt, auf der gleichen Wellenlänge ist. Natürlich haben wir von Zeit zu Zeit verschiedene Meinungen, aber wir arbeiten zusammen. Und im gewissen Sinne, so sagt es hier, haben wir damit die Gelegenheit zu lernen, auch eins mit Gott zu sein, denn Paulus sagt, das ist ein Geheimnis, das die Ehebeziehung, die Beziehung von Christus zur Gemeinde widerspiegelt. Es ist also eine Parallele zu unserer Beziehung mit Gott. Ehemänner und Ehefrauen, spiegelt unsere Ehebeziehung diese Beziehung wider? Bemühen wir uns darum? Wir werden eins, nicht in dem Sinne, dass wir unsere eigene Identität verlieren, natürlich nicht. Es geht nicht darum, ein seelenloses Objekt zu werden, keine eigene Meinung mehr zu haben, sondern darum, dass man zusammenarbeitet. Ehemänner, bemühen Sie sich wirklich darum, Ihre Frau zu lieben und zu ehren, besonders dann, wenn sie sich nicht so liebenswürdig benimmt. Sie brauchen nicht die Hand zu heben, aber hat sich Ihre Frau jemals nicht liebenswürdig benommen? Erinnern Sie sich, das Gebot, einander zu lieben, erlaubt keine Ausnahmen. Es steht keine Fußnote dabei, in der stehen würde, solange sie sich liebenswürdig verhält. Es gibt keine Bedingungen. Es ist ein Gebot Gottes. Sie müssen Ihren Teil tun, Ehemänner, unabhängig davon, wie Ihre Frau Sie im Moment behandelt. Und Sie Frauen, sind Sie wirklich bemüht, Ihren Ehemann zu respektieren und zu ehren, als Ihr Oberhaupt, selbst wenn Sie sehen, dass Ihr Mann sich nicht auf respektable Weise verhält? Und Sie Frauen müssen auch nicht die Hand heben. Gibt es Zeiten, in denen es schwierig ist, Ihren Mann zu respektieren? Wiederum, das Gebot, den Ehemann zu respektieren, beinhaltet keine Ausnahmen. Es ist auch ein Gebot, ohne Vorbedingungen. Ein Gebot Gottes. Vers 33, beachten Sie, Epheser 5, Vers 33. Darum auch ihr, ein jeder habe lieb seine Frau wie sich selbst, die Frau aber ehre den Mann. Das ist unsere Verantwortung in der Ehe. Nun sicherlich, wenn unser Partner sündigt, dann müssen wir damit umgehen. Und wir suchen Rat und gehen damit um. Ich sage also nicht, dass wir das einfach wegwischen. Aber wenn wir ehrlich mit uns selbst sind, die meisten Konflikte in der Ehe kommen nicht wegen Sünde, sondern aufgrund unserer Persönlichkeiten, verletzter Gefühle, dass man sich gegenseitig auf die Zehen tritt. Die Ursache ist Hochmut. Und wir können damit umgehen, wenn wir uns demütigen. Und dieser Tag ist ein Tag, wo wir darüber nachdenken, eins zu werden, eins mit Gott, aber wir haben auch Wege, das zu üben, in unserem Leben, in unseren Beziehungen. An diesem Versöhnungstag denken wir nicht nur an das große Gesamtbild, denken wir nicht nur über große theologische Konzepte nach, sondern auch darüber, wie es auf uns selbst zutrifft. Denken wir darüber nach, was es für unsere alltäglichen Entscheidungen bedeutet. Und was ist, wenn wir nicht verheiratet sind? Nun, Gott sagt uns auch, dass wir lernen sollen, alle Menschen zu lieben, da wir ein Leib sind. Beachten Sie 1. Korinther Kapitel 12 und Vers 12. 1. Korinther Kapitel 12 und Vers 12. Hier heißt es über die Gemeinde, 1. Korinther 12, Vers 12, denn wie der Leib einer ist und doch viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obwohl sie viele sind, doch ein Leib sind, so auch Christus. Und Vers 20, nun aber sind es viele Glieder, aber der Leib ist einer. Und Vers 25, damit im Leibe keine Spaltung sei, sondern die Glieder in gleicher Weise füreinander sorgen. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit, und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Ihr aber seid der Leib Christi und jeder von euch ein Glied. Geschwister, wir haben alle diese Verantwortung. Wenn wir im Licht wandeln, in Gerechtigkeit, im Geist, dann haben wir die Verantwortung, uns einander unterzuordnen, in der Furcht des Herrn. Und wiederum, das bedeutet nicht, dass wir nicht auch mal Meinungsverschiedenheiten haben von Zeit zu Zeit, aber wir bemühen uns, einander zu lieben, zu unterstützen und einander zu vergeben. Schlagen wir auf Lukas Kapitel 10. Lukas Kapitel 10 und Vers 25. Und wir lesen hier von einem versöhnenden Wirken, dass Jesus Christus in die Welt kam, um uns alle mit Gott zu versöhnen. Und wir müssen auch untereinander versöhnt werden und einander als Geschwister lieben. Lukas Kapitel 10, Vers 25. Und siehe, da stand ein Schriftgelehrter auf, versuchte ihn und sprach, Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Er aber sprach zu ihm, was steht im Gesetz geschrieben? Was liest du? Er antwortete und sprach, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften und von ganzem Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Und beschreibt das nicht genau das, wofür wir heute hier sind? Dass wir eins werden mit Gott und eins werden untereinander. Er aber sprach zu ihm, du hast recht geantwortet, tu das, so wirst du leben. Er aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus, wer ist denn mein Nächster? Und was sagt er wirklich damit? Die Frage war nicht, wer ist mein Nächster? Seine Frage war eigentlich, muss ich wirklich jeden lieben? Ach komm, überleg doch, wie viele Leute da sind. Muss ich sie wirklich alle lieben? Das ist doch wohl ein bisschen zu viel verlangt. Wie antwortete Christus? Er erzählt eine Geschichte. Es war ein Mensch, der ging von Jerusalem hinab nach Jericho und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus und schlugen ihn und machten sich davon und ließen ihn halbtot liegen. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog, und als er ihn sah, ging er vorüber. Beachten Sie genau, was er tat. Er entfernte sich von ihm. Er wollte eine Distanz zwischen ihm und diesem Mann haben. Desgleichen auch ein Levit. Als er zu der Stelle kam und ihn sah, ging er vorüber. Auch er wollte sich von ihm abtrennen. Er dachte nicht, das ist mein Bruder, ich habe eine Verantwortung ihm gegenüber. Vers 33, ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam dahin. Und ich kannte ein paar Samariter in der Vergangenheit. Auf den Philippinen gibt es eine Insel mit dem Namen Sama. Und wir hatten einen Prediger aus dieser Gegend vor ein paar Jahren. Und wir nannten ihn unseren guten Samariter. Es gibt also auch heute gute Samariter. Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam dahin und als er ihn sah, jammerte er ihn. Und er ging zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie ihm, hob ihn auf sein Tier und brachte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Am nächsten Tag zog er 2 Silbergroschen heraus, gab sie dem Wirt und sprach, pflege ihn und wenn du mehr ausgibst, will ich dir's bezahlen, wenn ich wiederkomme. Wer von diesen dreien, meinst du, ist der Nächste gewesen, dem, der unter die Räuber gefallen war? Er sprach, der die Barmherzigkeit an ihm tat. Da sprach Jesus zu ihm, so geh hin und tu desgleichen. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Geschwister, was ist die Lektion? Wer ist unser Nächster? Jeder Mensch, der in Nöten ist. Wir müssen jeden lieben und unterstützen. Und dennoch, was uns oft davon abhält, einander zu lieben, ist es nicht unser Hochmut? Deswegen fasten wir. Deswegen demütigen wir uns vor Gott, dass wir in unseren Beziehungen zu anderen langsam zum Zorn, langsam zum Reden, aber schnell beim Hören sind, beim Zuhören, beim Verstehen. Meine Mutter pflegte zu sagen, als wir klein waren, wir waren 3 Jungs und 2 Mädchen, dass wir uns am Versöhnungstag so gut benehmen konnten. Und wissen Sie, was ihr Geheimnis war? Das gleiche Geheimnis, das Sie haben? Wir fasteten. Aber im gewissen Alter begannen wir zu fasten. Und es ist erstaunlich, was niedrige Blutzuckerwerte bewirken in energiegeladenen Kindern. Alles, was wir da tun konnten, war, da zu sitzen und zu jammern. Während die Stunden dahinflossen und endlich waren nur noch 15 Minuten übrig. Wir hatten keinerlei Kraft zu diskutieren. Wir konnten nur da sitzen und oh, oh sagen. Nun, Geschwister, als Erwachsene fasten wir auch, um uns zu demütigen. Und ist es nicht erstaunlich, wenn wir mit unserem Hochmut umgehen, wenn wir ihn überwinden, wenn wir zulassen, dass Gott unseren Hochmut niederdrückt und zulassen, dass Gott tut, was immer nötig ist, um unseren Hochmut zu erniedrigen, wie leichter es dann ist, anderen auch in Sanftmut zu begegnen, wie viel leichter es dann ist, anderen zu vergeben und nicht überzureagieren. Wir werden immer Meinungsverschiedenheiten mit anderen haben. Manchmal auch starke Meinungsverschiedenheiten. Und das ist in Ordnung. Aber was hält uns davon ab, auf andere herabzusehen, auch wenn wir anderer Meinung sind? Es ist die Tatsache, dass wir erkennen, dass Gott auch in der anderen Person einen Wert erkennt. Er gab Jesus Christus auch als Opfer für diese andere Person. Er will auch eine Beziehung der Einigkeit mit dieser anderen Person. Auch sie sind nach dem Bilde Gottes geschaffen. Auch sie haben das Potenzial, wie die Sonne zu scheinen und auch viele zur Gerechtigkeit zu führen. Wenn wir erkennen, dass Gott auch in anderen Menschen wirkt, das ist ein riesiger Schritt hin dazu, dass wir eins miteinander werden, selbst wenn wir Meinungsverschiedenheiten haben von Zeit zu Zeit. Ein Teil der Lektion an diesem Versöhnungstag ist es, dass wir mit Gott versöhnt werden, aber auch, dass wir untereinander versöhnt werden. Und es kommen auch immer wieder neue Leute dazu, die Gott zur Wahrheit beruft. Und ein Teil dessen, dass wir einander lieben sollen, ist, dass wir uns bemühen, nicht nur mit unseren engsten Freunden zu reden. Wir reden nicht nur mit denen, mit denen wir uns am wohlsten fühlen, sondern dass wir aus unserer sozialen Gruppe herausgehen und andere mit einschließen. Und das bedeutet neuen Leuten sehr viel. Das bedeutet neuen Leuten sehr viel, wenn sie sich integriert fühlen, wenn sie sich willkommen fühlen. Sorgen wir dafür, dass wir alle uns dahingehend bemühen, dass wir uns darin verbessern. Wir können es alle besser machen. Jesaja Kapitel 58. Jesaja Kapitel 58. Wiederum, warum fasten wir? Nur um die Emotion zu erleben, Gott zu gehorchen, und in der Zwischenzeit verletzen wir uns gegenseitig? Das würde keinen Sinn ergeben. Jesaja 58 und Vers 3. Warum fasten wir und du siehst es nicht an? Warum kasteien wir unseren Leib und du willst nicht wissen? Sieh, an dem Tag, da ihr fastet, geht ihr doch euren Geschäften nach und bedrückt alle eure Arbeiter. Was ist beim Fasten? Ändert es uns? Bewirkt es etwas in uns? Werden wir wirklich mehr eins untereinander? Vers 4. Siehe, wenn ihr fastet, hadert und zankt ihr und schlagt mit gottloser Faust drein. Ihr sollt nicht so fasten, wie ihr jetzt tut, wenn eure Stimme in der Höhe gehört werden soll. Soll das ein Fasten sein, an dem ich gefallen habe? Ein Tag, an dem man sich kasteit? Wenn ein Mensch seinen Kopf hängen lässt wie Schilf und in Sack und Asche sich bettet? Wollt ihr das ein Fasten nennen und einen Tag, an dem der Herr wohlgefallen hat? Vers 6. Das aber ist ein Fasten, an dem ich gefallen habe. Lass los, die du mit Unrecht gebunden hast. Lass ledig, auf die du das Joch gelegt hast. Gib frei, die du bedrückst, reiß jedes Joch weg. Was sucht Gott an diesem Tag in uns? Vers 8, dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte, und deine Heilung wird schnell voranschreiten, und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen. Vers 9, dann wirst du rufen, und der Herr wird dir antworten. Wenn du schreist, wird er sagen, siehe, hier bin ich. Das bedeutet es, eine enge Beziehung zu haben. Das bedeutet es, eins mit Gott zu sein. Wenn du in deiner Mitte niemand unterjochst und nicht mit Fingern zeigst und nicht übel redest, sondern den Hungrigen dein Herz finden lässt und den Elenden sättigst, dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Auf wen zeigen wir mit Fingern in unserem Leben? Gibt es Dinge, die wir ändern müssen? Wo wir jetzt noch mit dem Finger auf andere zeigen und sagen, der tut das und die tut jenes. Die sind das Problem, nicht ich. Geschwister, an diesem Tag müssen wir uns selbst betrachten. Und es heißt, wenn wir das tun in Vers 11, der Herr wird dich immer da führen und dich sättigen in der Dürre und dein Gebein stärken und du wirst sein wie ein bewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, der es nie an Wasser fehlt. Und klingt das nicht wunderbar? In einer Zeit, in die wir uns inzwischen begeben, wo viele inzwischen nicht wissen, woher sie ihre nächste Mahlzeit nehmen sollen. Dass wir eine so enge Beziehung zu Gott haben und zueinander, dass wir in einem solchen Zustand leben können, wo er uns sättigt in der Dürre. Vers 12, und es soll durch dich wieder aufgebaut werden, was lange wüst gelegen hat, und du wirst wieder aufrichten, was vor Zeiten gegründet ward. Und du sollst heißen, der die Lücken zumauert und die Wege ausbessert, dass man da wohnen könne. Der die Lücken zumauert. Das führt direkt ins Millennium, in die kommende neue Welt. Und wir können Teil derer sein, die diese Lücke zumauern, die den Weg ebnen, die andere lehren und durch unser eigenes Vorbild zeigen, wie man mit Gott eins ist und wie man mit seinem Nächsten eins ist. Was für eine unglaubliche Gelegenheit. Keine Star Trek-Scheinwelt. Und vielleicht hat Satan sogar manchmal einen Einfluss auf das, was die Filmproduzenten so von sich geben. Dass es so aussieht, als wäre diese sogenannte vollkommene Welt absolut langweilig und schrecklich darin zu leben. Um dann den Eindruck zu vermitteln, warum sollte irgendjemand in Gottes Welt leben wollen? Warum sollte man eine Welt wollen, wo es Harmonie und Frieden gibt? Geschwister, aber es wird wundervoll sein. Und wir werden in Kürze das Labhüttenfest für 8 Tage feiern. Und wie herrlich ist das? Es spiegelt die Harmonie wider und den Frieden im Millennium. Nun, diese kommende Welt ist realer als die heutige Welt. Es wird die Erneuerung und Wiederherstellung einer Welt sein, die vor Zeiten für alle Ewigkeit existierte, bevor Satan rebellierte und die für alle Ewigkeit wieder existieren wird, nachdem er entfernt worden ist. Das ist die Welt, auf die wir uns vorbereiten. Das ist die Welt, für die wir kämpfen, darin sein zu können. Und das ist die Welt, auf die wir uns freuen. Geschwister, dieser heutige Tag handelt von dem Wiedereinssein und dass Gott die ganze Welt in einen Zustand des Gleichgewichts und der Liebe zurückbringt. In den letzten Stunden seines Lebens sprach Jesus Christus von dieser neuen Welt. Beachten Sie Johannes Kapitel 17. Johannes Kapitel 17, damit wollen wir schließen. Johannes 17 und Vers 20. Erstaunlich. Absolut erstaunlich, als Jesus Christus diese unglaublich bittere Pille schlucken musste und ihm schreckliche Stunden bevorstanden, eine absolut schreckenerregende Zeit in seinem Leben, worüber dachte er nach? Worüber betete er? Vers 20: Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Und das schließt uns alle heute hier mit ein. Vers 21: Damit sie alle eins seien. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Er dachte an unsere Gelegenheit, in einem Zustand der Einigkeit mit ihm zu sein. Und er freute sich darüber. Und wir wissen aus dem Hebräerbrief, Hebräer 12, Vers 2, aus der Elberfelder Bibel, Hebräer 12, Vers 2, dass er wegen der vor ihm liegenden Freude das Kreuz erduldete. Er dachte daran, wie wir eines Tages eins sein würden mit dem Vater und eins mit ihm. Und ich denke, das ist eine der bewegendsten Passagen in der Bibel, besonders wenn man über den Konflikt nachdenkt, den es damals gab. Den Konflikt zwischen der Welt, die Satan der Teufel geschaffen hatte durch seine Gegnerschaft gegen Gott, und auf der anderen Seite Jesus Christus, der bereit war, sein Leben hinzugeben, gefoltert und getötet zu werden durch diese Welt, damit er dadurch die gesamte Menschheit wieder in einen Zustand der Einigkeit in der neuen Welt bringen könnte. Und hier betet er genau darüber. Er war bereit, das zu tun. Er trat in das Allerheiligste ein für allemal durch sein gerechtes Blut und alle, die gesamte Menschheit, alle, die es möchten, können dadurch Einigkeit mit Gott und Christus erreichen. Für alle Ewigkeit. Das ist so bedeutungsreich. Johannes 17, Vers 22: Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, damit sie vollkommen eins seien und die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst. Geschwister, wir sitzen in der ersten Reihe in einer der aufregendsten Zeiten in der Weltgeschichte. Uns wurde die Ehre und Verantwortung übertragen, Erstlingsfrüchte im Millennium zu sein, wenn wir bereit sind, uns Gottes Plan unterzuordnen, dass letztlich alle Dinge wieder in einen Zustand der Einigkeit gebracht werden, alles und jedes Wesen im Universum. Und was für eine fantastische Erfahrung es sein wird, in dieser Welt leben zu können. Danken wir Gott für diesen Tag und haben wir ein großartiges und inspirierendes Laubhüttenfest, konzentrieren wir uns auf das große Gesamtbild, was Gott tut, wovon wir ein Teil sind, und tun wir alles, um Einigkeit mit Gott anzustreben, Einigkeit mit Christus und Einigkeit untereinander.